Ja, meine Predigt heute Morgen heißt Gemeinde ohne Geist. Ich habe mir überlegt, ob ich die jetzt umbenennen soll, Gemeinde ohne Technik. Wisst ihr, ich hoffe, dass ihr am Ende dieser Predigt verstehen werdet, dass Gemeinde ohne Technik funktionieren würde. Oder? Jesus hatte keine Technik, also jedenfalls keine elektrische Technik. Aber Gemeinde ohne Geist, das ist was nicht funktioniert. So, lasst mich, bevor ich in dieses Thema eigentlich einsteige, euch ein bisschen mitnehmen in was, wo ich denke, wo wir einfach ein Problem haben mit diesem ganzen Thema Pfingsten und Heiliger Geist und so. Und ich finde, es geht schon mit dem Namen los. Heiliger Geist. Geist. Was verbindet ihr mit Geist? Wenn ihr sehr fromm seid, dann habt ihr vielleicht keine Probleme. Aber ich glaube, die meisten Leute heutzutage, die verbinden mit Geist so was Gespensterliches irgendwie so. Wir denken an Ghostbusters oder was weiß ich. Und es ist schade, dass wir im Deutschen nicht wie im Griechischen zwei Worte dafür haben. Im Griechischen gibt es dieses Wort Pneuma, das heißt Geist. Das ist der Atem, das ist das, ja, der Heilige Geist. Und dann gibt es Phantasma, das Gespenst. Und bei uns schwingt das, finde ich, immer so ein bisschen mit. Und vielleicht haben manche auch so ein bisschen Angst oder Bedenken oder irgendwie. Es ist jedenfalls irgendwie komisch. Und dann kommt das nächste Problem dazu, das mit der Dreieinigkeit. Wer von euch, wir haben vorher schon Hände gehoben, wer von euch versteht die Dreieinigkeit? Oh, okay. Also wir können uns nachher mal unterhalten, dann könnt ihr mir das erklären, weil ich verstehe sie nicht. Und ich finde, das ist ein Problem. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, ja, wer ist das jetzt? Was ist das? Wir haben schon gehört, so Ostern und Weihnachten, verstehen wir, Pfingsten wird schwierig. Ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Gott, Vater, so da denken wir vielleicht so eben an Gott und an den Schöpfer und was weiß ich, weiß nicht, was du mit dem Vater so verbindest. Jesus, verstehen wir auch, das ist der hier auf der Erde gelebt hat und so, und den konnte man anfassen und da haben wir irgendwie eine ganz gute Vorstellung, aber Heiliger Geist? Was ist das? Wie? Ja. Und dann kommt noch Pfingsten dazu. Und bei Pfingsten, da wird es ganz schwierig. Da kommt der Heilige Geist und dann fangen die da an, irgendwie in neuen Sprachen zu reden. Irgendwie vollkommen seltsam, irgendwie entzieht sich das unserer Kontrolle und da passiert irgendwas und alle sagen, die sind balabala. Im Übrigen ist das dasselbe, was auch passiert ist, als Anfang des 20. Jahrhunderts Gott beschlossen hat, so eine neue Welle der Ausgießung des Heiligen Geistes über diese Welt zu schicken. Und da waren manche auch sehr, gefällt uns gar nicht. Es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, dass es diese Probleme gibt und dass wir die auch ganz bewusst versuchen auszuschalten. Und dass wir ganz bewusst versuchen, uns zu überlegen, dass all das, was da vielleicht mitschwingt und was dieses Thema für uns vielleicht schwierig machen könnte, eigentlich keine Grundlage hat. Lass mich vor allem diesen Punkt mit der Dreieinigkeit nochmal ganz kurz angehen. Und ich möchte euch fragen, wie viele Götter habt ihr? Und ich hoffe, dass ihr jetzt wirklich eine ganz klare und eindeutige und ohne viel nachzudenken richtige Antwort habt. Die richtige Antwort ist in dem Fall nicht Jesus und nicht Ja, sondern einen. Es gibt nur einen Gott. Okay. Es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott, das ist Gott der Vater, das ist Gott der Sohn und das ist Gott der Heilige Geist. So, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann vergiss mal einfach alles, was sich damit gedanklich bei dir so verbindet vielleicht, es sei denn, dass es was Gutes ist, und denk einfach darüber nach, der Heilige Geist ist Gott. Nicht irgendein Gott, sondern er ist der Gott. Er ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist derselbe Gott, der in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und wenn es dir jetzt gedanklich den Schädel zerreißt, willkommen im Club. Ich finde, das ist schwierig zu verstehen, vielleicht kann man es auch gar nicht verstehen, aber eins ist wichtig, wenn wir über den Heiligen Geist reden. Der Heilige Geist ist Gott. Und deswegen formuliere ich es für mich immer gern so. Ich habe früher auch dieses drei Personen und so, das ist ja in der Theologie so, das, wie man versucht, sich dieser Dreieinigkeit zu nähern. Ich bin da vollkommen weggekommen. Weil mit Personen, da verbinden wir immer einen Körper und zwei Arme und einen Kopf und irgendwie so und eben eine Person, das was in sich abgeschlossen. Wenn wir sagen, es sind drei Personen, dann sind die für uns immer getrennt irgendwie. Das sind drei Leute, die unterhalten sich. Ich erinnere mich noch in Ulm, da gab es mal, da musste ich immer so schmunzeln, da gab es jemanden, der hat immer mal wieder gebetet und hat gebetet, Vater und Sohn und Heiliger Geist, ihr drei. Und ich dachte mir, okay, theologisch jetzt nicht so hundertprozentig sauber, aber ich weiß, was du damit sagen möchtest. Aber ich habe manchmal so einen Eindruck, dass es bei uns dann doch immer wieder drei sind. Aber es ist einer. Und wenn wir uns über den Heiligen Geist unterhalten, dann reden wir nicht über irgendwas Seltsames, Besonderes oder sowas, sondern wir reden einfach über Gott. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, davon zu reden, dass der Heilige Geist ist Gott in mir. Ich weiß, dass es nicht so hundertprozentig genau das abdeckt, was den Heiligen Geist ausmacht. Aber vielleicht hilft euch das ein bisschen, euch diesem Thema besser zu nähern. Und ja, nachgeguckt, was ich alles schon am Pfingsten gepredigt habe. So Pfingsten und Weihnachten, das sind irgendwie so die Schreckenstage im Leben jedes Pastors, weil er immer über dasselbe predigen muss. Und irgendwann, da denkst du dir, was soll ich jetzt noch sagen? Also ist nicht ganz so schlimm, aber ich habe mir gedacht, heute möchte ich mal einen anderen Ansatz machen. Und zugegebenermaßen etwas mit zitterndem Herzen, ich möchte heute mal eine negative Predigt halten, habt ihr vielleicht schon gemerkt, was? Die Gemeinde ohne den Geist. Also ich versuche uns ein bisschen klar zu machen, was Gemeinde wäre, wenn es Pfingsten nicht gegeben hätte. So, lasst uns im Alten Testament anfangen. Altes Testament ist vor Pfingsten, okay? Können wir uns darauf einigen. So. Also, Altes Testament, da gab es so ein paar Leute, zu denen hatte Gott irgendwie Kontakt. Da gab es ganz, ganz früh den Hiob, dann gab es den Abraham, zu dem hat Gott gesagt, so, raus aus deiner Heimat, geh in ein neues Land. Dann war Mose, mit dem Gott irgendwie was gemacht hat. Dann gab es Elia und die anderen Propheten. Es waren immer einzelne Leute, mit denen Gott geredet hat, mit denen Gott irgendwie eine besondere Beziehung hatte. Die allermeisten Leute auf dieser Welt, sogar die Leute, die zum Volk Gottes gehört haben, die haben von Gott praktisch nichts mitbekommen. Es gab diesen einen Mann, also ich lese zurzeit gerade so die fünf Bücher Mose und da gab es eben diesen Mose, zu dem hat Gott geredet und dann kam das Volk und oder auch der Aaron irgendwann mal und haben gesagt, bist du eigentlich so der Einzige, mit dem Gott redet? Und Mose war ein sehr demütiger Mensch, aber eigentlich hätte er sagen können, ja. Das war damals so. Und die Leute, die mit Mose unterwegs waren, für die war das echt schwierig, weil sie hatten keinen Plan, was da abgeht. Und jetzt hat Mose ihnen gesagt, so und so, und dann hatten sie das zu schlucken. Und wenn Mose was Seltsames gesagt hat, da konnte niemand sagen, ja, aber Gott hat zu mir was anderes gesagt. 4. Mose, Kapitel 11, Vers 16 und 17 lesen wir dann, dass Gott festgestellt hat, oder das heißt, Mose hat festgestellt, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, er macht da alles alleine. Und dann sagt Gott Folgendes zu ihm. Da sprach der Herr zu Mose, versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Und jetzt hör gut zu. Ich werde von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Und sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. So, das hört sich jetzt so ein bisschen an, wie wenn da irgend so eine Flüssigkeit auf Mose war oder so und dann nimmt Gott ein bisschen was von dieser Flüssigkeit und packt es so auf die anderen drauf und dann hat Mose ein bisschen weniger Heiligen Geist und die 70 haben so ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass es damit gemeint ist. Sondern der Geist, der auf Mose war, den hat Gott auf diese 70 Ältesten gelegt, damit sie ihm helfen konnten, damit sie auch was mitbekommen haben von dem, was Gott machen wollte, was Gott sagen wollte. Aber was uns das sagt, ist, es gab erst Mose, das war einer, und nachher gab es 70, mit Mose 71 Leute, die da irgendwie einen Zugang zu Gott hatten, die einen Kontakt zu ihm hatten. Und Geschwister, wenn wir uns heute überlegen, wie Gemeinde aussehen würde ohne den Heiligen Geist, dann denkt an das Alte Testament zurück. Das wäre so, wie ich manchmal auch den Eindruck habe, wie manche Leute auch Gemeinde verstehen. Da gibt es einen, der ist der Vollchecker, das bin in dem Fall ich. Ich sage euch, was Sache ist und ihr sitzt alle da, die irgendwie die dummen Schafe oder irgend sowas und habt keine Ahnung. Aber das ist nicht neutestamentliche Gemeinde. Neutestamentliche Gemeinde ist, ja, da gibt es Leute, die hat Gott vielleicht irgendwie besonders begabt und berufen und die erzählen vielleicht auch was. Und der Rest der Gemeinde, der sitzt da, hört zu und vergleicht es mit dem, was Gott zu ihnen gesagt hat, was sie in der Bibel lesen. Und dann prüfen sie das und dann stellen sie fest, okay, das ist in Ordnung, das behalte ich. Und dann kommt es vielleicht auch vor, dass da irgendwas kommt, was nicht so toll ist. Und dann könnt ihr sagen, Wolfgang, heute nicht dein bester Tag, vergessen wir mal wieder. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Und dass Gott das gesehen hat und gewusst hat, das sehen wir in Joel Kapitel 3, das ist das, was Petrus bei seiner Pfingstpredigt zitiert, wo er sagt, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Damit meint er nicht, dass alle Menschen den Heiligen Geist bekommen, aber eben nicht mehr bloß auf einzelne Leute. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Gibt es hier einen Sohn? Wer von euch ist Sohn? Hallo? Und wer ist Tochter? Ha. Ihr werdet weissagen. Ihr müsst jetzt nicht Amen sagen, aber ich möchte einfach, dass das einsickert in uns, dass Gott uns diese Verheißung gegeben hat. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Alte Männer? Okay, ist in Ordnung. Eure alten Männer werden prophetische Träume haben. Junge Männer, die sind alle auf dem Camp, ich weiß. Ihr werdet Visionen haben. Helmut Schmidt hat, glaube ich, mal gesagt, wer Träume hat, der sollte irgendwie abends nicht so schwer essen oder so. Aber da geht es um geistliche Dinge. Gott hat uns die Verheißung gegeben, Leute, ich werde den Heiligen Geist ausgießen auf alle Menschen und dann wird es anders werden. Es gibt nicht bloß ein paar Leute, die den Durchblick haben. Ich werde meinen Geist auf alle Menschen ausgießen und die Männer, die Frauen, die Alten, die Jungen, ihr werdet, jetzt nenne ich es mal einfach, ihr werdet prophetische Eindrücke haben, ihr werdet Dinge mitbekommen, von denen ihr vorher nichts mitbekommen habt. Im Alten Testament war der Heilige Geist also nicht auf allen Gläubigen. Und deswegen, wenn wir uns Gemeinde vorstellen ohne Pfingsten, dann wäre das so ähnlich, wie wir es im Alten Testament lesen. Es gibt ein paar wenige, die den Durchblick haben. Und es gibt ja, den großen Teil, der gar keine Möglichkeit hat, nachzuprüfen, was da abgeht. Und deswegen war es im Alten Testament auch so heikel, wenn jemand prophetisch geredet hat und hat gesagt, so spricht der Herr. Dann hat sich herausgestellt, das war gar nicht richtig, dann wurde der gesteinigt. Warum? Weil niemand die Möglichkeit hatte, nachzuprüfen. Also in dem Fall, wenn er was gesagt hat, was nachher nicht eingetroffen ist, wusste man, okay, das war jetzt offensichtlich nicht richtig. Und dann hat man den umgebracht. Weil ansonsten der geistlichen Manipulation Tür und Tor geöffnet gewesen wäre. Das ist neutestamentlich nicht mehr so. Wenn heute neutestamentlich jemand aufsteht und sagt, ich habe einen Eindruck vom Herrn so und so und wir stellen fest, nee, war ein persönlicher Gedanke oder sonst irgendwie und es war nicht vom Herrn, wir müssen die Person nicht steinigen und du brauchst keine Angst zu haben, den prophetischen Eindruck weiterzugeben. Wenn der falsch war, wird dich niemand steinigen. Warum? Weil wir alle den Heiligen Geist haben und prüfen können, ob das richtig oder falsch ist. So, ich werde das jetzt meistens ein bisschen kurz formulieren, werde immer wieder sagen, ohne den Heiligen Geist. Was ich damit meine, ist ohne Pfingsten. Den Heiligen Geist, den haben wir als Kinder Gottes alle. Paulus schreibt es mal, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. So, wenn du zu ihm gehörst, dann hast du den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann gehörst du nicht zu ihm. Wann haben die Jünger den Heiligen Geist bekommen? Ihr müsst jetzt nichts sagen, ich möchte nicht, dass ihr irgendjemand blamiert, aber denkt mal drüber nach. Wann haben die Jünger den Heiligen Geist bekommen? Wenn der Antwort Pfingsten war, setzen 3. Auch richtig, aber es gab bereits vorher eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und es war am Osterabend. Johannes Kapitel 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und jetzt könnte man sich ja fragen, ja, der Johannes, der hat ja gewusst, dass Pfingsten war. Hätte er nicht schreiben müssen, oder? Es wäre doch einfacher gewesen, wenn man gewusst hätte, ja, am Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen und alles gut. Aber ich bin so dankbar, dass Gott in seinem Wort nichts dem Zufall überlässt. Weil das, glaube ich, ist ein Zustand, in dem viele Christen heute sind. Die haben den Heiligen Geist, so wie die Jünger damals. Aber sie haben nicht Pfingsten erlebt. Und ich versuche euch jetzt so ein bisschen das Verständnis dafür zu wecken, was da der Unterschied ist. Was wir hier erleben, wo Jesus seine Jünger anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist, ist streng genommen noch Altes Testament. Das sind ein paar Leute, die haben den Heiligen Geist so und ja, Jesus schickt die jetzt aus, gibt ihnen einen besonderen Auftrag, aber du merkst, also die sind nicht nach Ostern in den Tempel gegangen, haben gepredigt, oder? Die hatten immer noch Angst. Die waren immer noch verstört. Sie hatten den Heiligen Geist. Ja, sie waren gerettet. Was auch immer du da jetzt damit noch verbinden möchtest. Aber Jesus sagt kurz darauf, Apostelgeschichte 1, immer noch vor Pfingsten, Vers 4 und Vers 8 möchte ich da lesen. Und also Jesus ist ihnen dann immer mal wieder erschienen. Und bei einer dieser Gelegenheiten heißt es, und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Und dann Vers 8, denn ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis ins Ende der Erde. So, die Jünger hatten den Heiligen Geist. Johannes 20, an Ostern. Und Jesus sagt, bleibt in Jerusalem. Bleibt hier sitzen. Fangt euren Dienst nicht an, bevor ihr nicht die Ausrüstung dafür habt. Und dann wird die Verheißung des Vaters kommen und dann könnt ihr losmarschieren. Es gibt also offensichtlich einen ganz, ganz deutlichen Unterschied zwischen dem, was an Ostern passiert ist und dem, was am Pfingsten passiert ist. Und ich habe mir so überlegt, wie könnten wir uns das vorstellen? Und ich bin auf so ein Bild gekommen, nämlich die Taufe. Manche von uns kennen die Taufe, so wie sie vor allem in den beiden großen Kirchen praktiziert wird. Da hast du ein Baby. Ich glaube, bei den Orthodoxen wird es sogar gemacht, aber irgendwie, ja, in unserem Kulturkreis, da empfindet man das schon als, sagen wir mal, etwas grob, das Kind ganz unterzutauchen. Deswegen wird das Kind so ein bisschen beträufelt oder man macht ein Kreuz auf die Stirn oder irgendwie sowas. Und wir taufen anders. Wer bei uns schon mal eine Taufe erlebt hat, der weiß, dass wir die Leute untertauchen. Und ich finde das so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was an Ostern passiert ist und dem, was am Pfingsten passiert ist. An Ostern haben sie den Heiligen Geist bekommen. Die wurden so ein bisschen beträufelt, sage ich jetzt mal. Aber am Pfingsten, da wurden sie untergetaucht. Und wenn du dir jetzt nicht einen menschlichen Körper vorstellst, der eine Haut hat, wo typischerweise kein Wasser durchgeht, sondern du stellst dir so einen Schwamm vor und du tauchst den Schwamm unter. Weiß ich, wer von euch so einen Schwamm zum Baden verwendet oder so. Ist ja ein bisschen außer Mode gekommen, aber ich glaube, wir haben das alle schon gesehen. Und du tauchst diesen Schwamm unter und du holst ihn wieder raus, dann tropft er. Und wenn du noch ein bisschen drauf drückst, dann kommt da immer noch mehr raus. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte, was wir erleben. Eben nicht bloß, wir haben auch so irgendwie den Heiligen Geist, ja, wir sind auch seine Kinder und so, sondern wenn es Druck gibt, was kommt raus? Jemand hat mal gesagt, Christen sind wie Zahnpastatuben. Wenn es Druck gibt, siehst du, was drin ist. Wenn Druck in deinem Leben passiert, was kommt raus? Kommt der Heilige Geist raus? Kommt der Charakter Gottes zum Vorschein oder kommt dein altes Ego raus? Und ich stelle fest, es gibt Zeiten, wo bei Druck, finde ich, Gutes aus mir rauskommt. Es gibt Zeiten, da denke ich mir, okay, er ist noch da. Mein alter Mensch. Ohne den Heiligen Geist, Klammer auf, Pfingsten, Klammer zu, fehlt uns die Kraft zum Dienst. Jesus sagt, wartet auf die Verheißung des Vaters. Und er sagt, denn ihr werdet Kraft empfangen. Also der Unterschied zwischen vorher und nachher, zwischen den Heiligen Geist haben und Pfingsten erlebt haben, ist, dass Kraft da ist. Eine Gemeinde ohne den Heiligen Geist hat keine Kraft, kann nicht wirklich Zeuge sein für Jesus. Geht schon irgendwie, aber funktioniert nicht so wirklich. Jesus sagt, wartet, lasst euch ausrüsten. Jesus sagt ein paar Kapitel vorher im Johannesevangelium, Kapitel 16, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Tröster, eben der Heilige Geist, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Also wir als Gemeinde sind mit dem Heiligen Geist auf jeden Fall besser dran. Weiß ich, wie es dir so geht. Ich denke manchmal, boah, wenn Jesus hier wäre, das wäre irgendwie schon cool, oder? Jesus sagt, Leute, es ist besser für euch, dass ich nicht da bin. Ihr seid mit dem Heiligen Geist viel besser dran. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Ich sage immer mal wieder zu meiner Frau oder zu irgendwelchen Gelegenheiten, wir leben in so einer privilegierten Zeit. Wir leben im Zeitalter nach Pfingsten. Schon mal das, darum geht es ja heute. Aber auch sonst so. Die Art und Weise, wie wir überhaupt leben können, der Lebensstandard, den wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, die Möglichkeiten, auch das Evangelium weiterzusagen. Die medizinische Versorgung, so viele Dinge, auch dass wir so viele Verheißungen erfüllt sehen dürfen. Das, auf was unsere Vorväter gehofft haben und was sie geglaubt haben, ohne was zu sehen, wir dürfen sehen, weil wir sehen, Gott hat sich zu seinem Wort gestellt und er hat es erfüllt. So, nochmal. Der Heilige Geist ist keine Flüssigkeit. Die entscheidende Frage ist nicht, wie viel du vom Heiligen Geist hast. Die entscheidende Frage ist, wie viel der Heilige Geist von dir hat. Jesus vergleicht das mal, wo er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und wenn du mich reinlässt, dann esse ich mit dir. Und dieses Bild, was Jesus da gebraucht, das stelle ich mir gern so ein bisschen ganz plastisch vor. Ich stelle mir vor, Jesus ist was? Gott, gell? Also, ob ich nun Jesus reinlasse oder den Heiligen Geist reinlasse, versteht, es ist Gott. Ich lasse Gott rein in mein Leben. Und dann sitzt er an meinem Tisch und dann spreche ich dieses Tischgebet, was ich gar nicht mag. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und dann gebe dir auch wieder. Das sagen wir eigentlich nicht so, aber das ist, weshalb ich dieses Gebet nicht mag, weil Jesus ist nicht mein Gast. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Ich heiße Jesus willkommen, ich bin Gastfreund, wie auch immer. Aber Jesus ist nicht der Gast. Er ist mein Herr. Er ist derjenige, der, wo ich nicht sagen kann, da ist dein Gästezimmer. Ich hoffe, es gefällt dir. Mein Schlafzimmer ist für dich tabu. Wenn du irgendwo zu Gast bist, gehst du ins Schlafzimmer, guckst dir alles an, guckst in die Schränke. Ja, interessant, was er alles im Nachtkästchen hat. Machen wir nicht. Und wenn es darum geht, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, dann geht es darum, dass Gott bei uns nicht bloß ein Gästezimmer hat, sondern dass er Zugang hat zu allem. Dass er mich erfüllen kann. Morgens, mittags, abends, bei der Arbeit, in meiner Freizeit, in der Nacht. Wann auch immer. Ohne den Heiligen Geist ist es irgendwie schwierig, auch zu verstehen, was Gott von mir will. Ich lese euch mal was aus dem 1. Korintherbrief vor. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 bis Vers 14. Ich lasse dazwischen immer ein paar Sachen aus, aber ihr könnt es gerne nachlesen, es ist nicht sinnentstellend. Es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, schreibt Paulus, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist geoffenbart hat. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Jesus sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, wenn ich weggegangen bin, und der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Er wird euch erinnern an das, was ich gesagt habe und so weiter und so fort. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Weiß ich, wie viele von euch diese Erfahrung gemacht haben, dass sie angefangen haben, die Bibel zu lesen, bevor sie gläubig wurden. Ich hatte eine längere Phase, in der ich das gemacht habe. Einfach weil ich irgendwie auch gut sein wollte oder meinen Bruder beeindrucken wollte. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe gelesen und gelesen und wisst ihr was? Ich habe nichts verstanden. Manche reden ja von diesem sprichwörtlichen Buch mit 7 Siegeln. Du liest die Bibel und irgendwie, du denkst dir, hä? Und ich glaube, viele von uns sind irgendwann an diesem Punkt gekommen, entweder plötzlich oder bei manchen vielleicht über einen längeren Zeitraum, wo du merkst, plötzlich ist dieses Buch nicht mehr so unverständlich. Plötzlich macht es alles Sinn. Und du erzählst vielleicht deinen Freunden, deinen Nachbarn oder Arbeitskollegen, deiner Familie und so, und die machen große Augen und sagen, von was redest du? Das ist vollkommener Blödsinn, was da drin steht. Der Bibel kannst du doch nicht glauben. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und du denkst dir, warum sehen die das nicht? Hier ist die Antwort. Der Unterschied ist der Heilige Geist. Und das ist nichts, was wir uns an unsere Brust heften können, wo wir sagen können, ja, ich bin der Checker. Gott in uns erklärt uns sein Wort. Und das ist ja vielleicht noch auf so einer theoretischen Ebene, wo wir Dinge verstehen und wissen. Es gibt noch was der Heilige Geist tut, wenn er in dich kommt und wenn er in dir Platz bekommt. Das lesen wir in Galater Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Und die Bibelkenner, die wissen schon, was jetzt kommt. Der Geist dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Jetzt kannst du dein Leben mal so ein bisschen reingucken und sagen, okay, wie sieht es da aus mit Liebe, mit Freude, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Treue, mit Selbstbeherrschung? Ist das was, was in mir wächst? Ist das was, wo ich sagen kann, ja, das ist da? Wird es mehr? Die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann wird es mehr. Und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Gott nimmt dich so, wie du bist. Da gibt es diese Lieder, die wir auch immer wieder bei Evangelisationen auch gesungen haben. So wie ich bin, so muss es sein. Und ich komme so, wie ich bin. Und das ist alles richtig. Gott sagt, du darfst kommen, wie du bist. Aber du musst nicht bleiben, wie du bist. Gott möchte dich verändern. Und Gott möchte dich nicht so verändern, dass er sagt, ich möchte deinen Charakter auf den Kopf stellen. Aber Gott möchte, dass du sein Wesen annimmst. Dass diese Freundlichkeit, diese Liebe, diese Güte, diese Geduld, auch die Selbstbeherrschung, dass das in dir wächst und dass du ihm ähnlicher wirst. Und deswegen haben wir ja diesen Leitspruch seit etlichen Jahren bei uns in der Gemeinde. Mehr Menschen mehr wie Jesus. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Ohne den Heiligen Geist bleiben wir, wie wir sind. Und dann sehen Gemeinden so aus, wie sie manchmal aussehen. Ich habe mich kürzlich mit einem Pastor einer anderen Gemeinde unterhalten, der mir erzählt hat, weißt du, da war eine Gemeinde, in der er war, und da sagt er, ich habe nie Vergebung erlebt dort. Da dachte ich, bitte was? Das sind Menschen, die leben im Streit miteinander und die versöhnen sich nicht. Sagst du, ja, das passiert bei mir nicht. Manche schmunzeln jetzt auch schon. Aber Leute, das ist was, was Gott in uns verändern möchte. Und wenn sich das nie verändert, dann frage ich mich, wo ist der Heilige Geist? Dann kann ich schon Pfingstgemeinde außen drauf schreiben. Aber wenn der Geist nicht wirkt, wenn die Leute nicht sehen, dass bei uns was anders ist, wenn der Umgang untereinander bei uns nicht von Liebe, von Fürsorge und von Erbarmen und von all diesen guten Dingen geprägt ist, dann ist doch irgendwas falsch. Dann leben wir vielleicht auch so wie im Alten Testament. Wir sagen, ja, da gibt es ein paar Profis, die sind so für das Geistliche zuständig und wir leben halt so irgendwie ganz normal. Aber das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Im schlimmsten Fall geht uns dieser moralische Kompass vollkommen verloren, denn in Johannes 16, Vers 8 heißt es, wenn er, nämlich der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Wo der Heilige Geist keinen Raum mehr hat, da geht uns auch das Verständnis von richtig und falsch verloren, im schlimmsten Fall. Aber wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, dann wirst du merken, was ist richtig, was ist falsch, was geht und was geht nicht. Und ich könnte jetzt über ganz viele Dinge noch reden, was der Heilige Geist in uns tut. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, alle Bibelstellen im Neuen und im Alten Testament rauszuschreiben oder anzustreichen, wo der Heilige Geist irgendwas tut. Das beginnt bei handwerklichem Geschick im Alten Testament. Das sagt Gott, er hat dem Bezalel und dem Oholiab den Heiligen Geist gegeben, damit die das Heiligtum, was sie dort gebaut haben, diese Stiftshütte, so bauen konnten, wie Gott es wollte. Und dann gibt es eben Sündenerkenntnis, die Heiligung, wie die Bibel das nennt, eben, dass wir uns verändern in unserem Charakter. Dann gibt es die Geistesgaben, dann gibt es das Wort Gottes zu verstehen, dann gibt es prophetisch Dinge zu sehen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge. In fast jedem Punkt, oder ich bin sogar dann so weit gegangen, dass ich gesagt habe, in jedem Punkt unseres geistlichen Lebens spielt der Heilige Geist eine ganz zentrale Rolle. Und wenn du möchtest, dass du ein Mensch bist, an dem Gott gefallen hat, dann gibt es für dich gar keine Alternative dazu, als zu sagen, ich möchte, dass der Heilige Geist mehr Raum in mir hat. Deswegen gibt es in der Bibel drei Sorten von Menschen. Es gibt die natürlichen Menschen, das sind die, die eben von Gott nichts mitkriegen und die nichts merken. Dann gibt es die fleischlichen, das sind die, die zwar den Heiligen Geist irgendwie haben, aber wo der Heilige Geist eigentlich nichts bei ihnen zu sagen hat und wo der Heilige Geist vielleicht irgendwo in der Besenkammer oder im Gästezimmer leben darf. Und dann gibt es die geistlichen. Das sind die, die sagen, Gott, dir steht mein ganzes Leben offen. Du kannst in meinen Geldbeutel, du kannst in mein Schlafzimmer, du kannst in meine Küche, du kannst in meinen Fernseher, in meine Computerspiele. Du kannst in allem dich ausbreiten. Und ich möchte dich machen lassen, wie du möchtest. Und ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, diesem Heiligen Geist in euch Raum zu geben. Wenn du so willst, Gott in dir Raum zu geben. Wenn du mit diesem Begriff Heiliger Geist irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten hast, dann sag einfach, du gibst Gott Raum. Gott weiß, was du meinst. Dann wirst du anfangen, die Bibel besser zu verstehen. Du wirst auch einen Wunsch haben, dich in der Bibel besser auszukennen, mehr zu lesen, mehr von Gott zu verstehen. Die Wesenszüge Gottes werden in uns mehr und mehr Gestalt annehmen. Wir werden geistlich wachsen. Wir werden zu, ich würde persönlich schon sagen, wir werden zu angenehmeren Menschen. Wir werden zu Menschen, mit denen andere lieber zusammen sind, weil sie merken, da ist Annahme, da ist Verständnis, da ist Freundlichkeit, da ist Liebe da. Und schließlich kann Gott auch durch dich übernatürlich wirken. Und deswegen ist mein Wunsch, unser Wunsch auch als Gemeindeleitung für unsere Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir nicht bloß sagen, ja, wir gehören irgendwie zum BFP, zum Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden, wir sind irgendwie so eine Pfingstgemeinde und das ist ein schöner Titel, den wir haben, sondern wir möchten, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Wir möchten, dass der Heilige Geist unsere Gemeinde prägt und dass die Gegenwart Gottes nicht bloß in den Gottesdiensten da ist, sondern auch nachher, wenn wir draußen sind im Bistro und wenn wir in den Alltag gehen, dass Gott da ist und dass Gott dich erfüllen kann und in dir wirken kann. Jetzt habe ich es doch nicht ganz durchgehalten, nur vom Negativen zu reden, aber ich finde, da gibt es so viel Positives, das kann man einfach nicht weglassen. Aber vielleicht bist du schon so ein bisschen erschrocken darüber, wie Gemeinde aussehen könnte ohne Pfingsten. Und ich hoffe wirklich, ich habe mir so gedacht, wisst ihr, es ist ja nicht mein erstes Pfingsten. Und was ich nicht möchte, ist, dass nach diesem Pfingsten alles ist wie vorher. Und deswegen wünsche ich mir und bete ich dafür, dass wir uns einfach mehr öffnen für Gott und dass wir bereit sind. Und ich glaube, da geht es jetzt noch nicht mal darum, ich habe mir überlegt, ob wir hinterher einen Aufruf machen sollen und dann kommt ihr nach vorne und dann bete ich mit euch und dann, boah, und dann passiert da ganz viel. War gestern in Bad Waldsee, die Ackerbauers waren auch mit dort, da war Richard Krüger, manche von euch haben das mitbekommen, hat über den Heiligen Geist gelehrt. Und ich fand die Geschichte von seinem Opa so klasse und damit möchte ich jetzt Schluss machen. Wisst ihr, wie sein Opa die Geistestaufe empfangen hatte, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Und er glaubt sogar, hat sich bekehrt irgendwie. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das passiert ist. Der war auf dem Feld. Der hat auf dem Feld gearbeitet und plötzlich hat er sich bekehrt, ist vom Heiligen Geist erfüllt worden, hat in neuen Sprachen geredet und hat es dann auch alles nicht verstanden. Die Geschichte geht dann noch ein bisschen länger, aber ich fand es so klasse. Wisst ihr, es kommt nicht darauf an, dass du jetzt irgendwie mit der entsprechenden Musik, die dich emotional in irgendwelche Höhen trägt, da irgendein Erlebnis hast. Das Wichtige ist einfach, dass du Gott dein Herz öffnest und sagst, Herr, bereit dich hier aus, tob dich aus, mach, was du willst. Und ich möchte dir folgen, wohin es auch geht. Und dann glaube ich, dass Gott es tun wird und dass Gott kommen wird. Wenn du ein Vakuum erzeugst, weißt du, was ein Vakuum ist? Wenn du ein Vakuum erzeugst und du machst den Hahn auf und du lässt die Luft rein, dann musst du nichts tun. Die Luft wird das Vakuum erfüllen. Ich bete noch und dann kommt Horst nochmal. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Fest gegeben hast, an dem wir darüber nachdenken können, sollen, was am Pfingsten passiert ist. Und mein Wunsch ist es, dass wir das nicht bloß als so ein äußeres Fest haben, wo wir uns freuen über zwei freie Tage, wo wir sagen, ja, das ist toll, was damals passiert ist und da ist die Kirche irgendwie geboren worden, sondern dass du uns so ein persönliches Pfingsten schenkst und dass wir uns öffnen und dass wir uns von dir erfüllen lassen und dass du dich in uns breit machen darfst und dass du uns verändern darfst. Und ich möchte mich öffnen für das, was du tun willst. Ich möchte diese Frucht des Geistes wachsen lassen in meinem Leben. Ich möchte dir da nicht im Weg stehen. Und ich möchte offen sein für das, was du an Gaben schenken möchtest. An Heilung. An Prophetie. An Wortererkenntnis, Worterweisheit, was auch immer du geben möchtest, Herr. Und du siehst die Herzen jetzt, die offen sind und die mit mir diesen Wunsch haben. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du diese Sehnen stillst, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du wirkst, damit wir effektivere Zeugen für dich sind und damit diese Welt erkennt, Herr, dass du sie lieb hast. Und damit mehr Menschen mehr wie du werden. Amen.